Chefsache. Der Podcast der Getränkezeitung.
Hallo, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Hier ist Pierre Pfeiffer, Chefredakteur der Getränkezeitung. In unserer 33. Episode des GZ-Podcasts Chefsache sprechen wir mit einem Mann, der eine klare Mission verfolgt. Philipp Rösle, Gründer und Geschäftsführer von Kolonne Null. Er hat die nachhaltige Positionierung von alkoholfreiem Wein zur persönlichen Chefsache erklärt. Und das aus gutem Grund, denn kaum ein anderes Unternehmen hat die Kategorie seit 2018, dem Gründungsjahr, so konsequent geprägt wie eben Kolonne Null. Was nach einer durchzechten Nacht mit ganz viel Kopfschmerzen am Tag danach einst als spontane Idee in einem Berliner Kunstatelier begann, hat sich zu einer beachtlichen Marke entwickelt. Seine alkoholfreien Weine kamen auch dieses Mal auf der Weltleitmesse Pro Wein gut beim Fachpublikum aus Gastronomie und Handel an. Rösle zu den Anfangstagen: Wir haben damals alles an alkoholfreien Weinalternativen bestellt, was es gab, und gemerkt, schmeckt nicht. Aber festgestellt, das Potenzial ist riesig. Der ehemalige Kunststudent erzählt im GZ-Podcast, wie er und sein Team sich gegen anfängliche Widerstände innerhalb der Weinbranche behaupten mussten, warum sie einst sogar bei einem Weingut vom Hof gejagt wurden. Der Weg war steinig. Rösle berichtet von früheren Shitstorms in den sozialen Medien, in denen sich Menschen darüber aufregten, dass ein Branchenneuling ein hochpreisiges, alkoholfreies Produkt frech und selbstbewusst bewirbt. Gerade diese Reibung hat den Ehrgeiz in ihm geweckt, alkoholfreien Wein auf ein neues Qualitätsniveau zu heben. Heute sieht die Welt anders aus. Technologisch hat Kolonne Null die Messlatte über die Jahre immer weiter nach oben geschoben. Bessere Rundweine, ein tiefes Verständnis der Entalkoholisierung und neue Verfahren, die aktuell einen weiteren Qualitätssprung ermöglichen. Mit Produkten wie der Session 07 zeigt das Unternehmen, dass alkoholfreier Wein nicht nur im Konzert der Alkoholhaltigen mitspielen kann, sondern auch ein eigenes, komplexes Genussprofil entwickelt, inklusive Reifepotenzial. Die Kategorie wächst, langsam zwar, dafür aber stetig. Die Gastronomie wird zunehmend zum wichtigen Hebel. Auch innerhalb des Unternehmens hat sich Kolonne Null ständig weiterentwickelt und professionelle Strukturen etabliert. Heute arbeiten wie selbstverständlich Getränketechnologen, Önologen und Marketingprofis im Team. Auch Gründer Philipp Rösle befindet sich gefühlt in einer ständigen Metamorphose. Uns ist kaum jemand im Gespräch begegnet, der mit einer derartigen Neugier ausgestattet den Interviewer mit Fachfragen gelöchert hat über Trends, Entwicklungen und Prozesse innerhalb der Branche. Rösle ist hellwach und nutzt jede Gelegenheit im Gespräch, für sich neue Erkenntnisse zu gewinnen. Was Rösle derzeit umtreibt? Wie etabliert man alkoholfreien Wein dauerhaft im Premium-Segment, obwohl viele Konsumentinnen und Konsumenten alkoholfreie Produkte immer noch als Light-Version wahrnehmen? Die Mutter aller Fragen für Rösle: Taugt alkoholfreier Wein gar als Functional Drink und wirkt gesundheitsfördernd? All das und warum der Kunsthintergrund von Philipp Rösle vielleicht genau der Grund ist, warum das Unternehmen Kolonne Null heute aus Marketing-Sicht dort steht, wo es steht, hören Sie jetzt in unserem Gespräch. In Vinum Veritas erfahren Sie die Wahrheit über alkoholfreien Wein mit Philipp Rösle. Lieber Philipp, schön, dass du heute unser Gast bist beim GZ-Podcast Chefsache. Bevor wir ins Gespräch einsteigen, kannst du dich und unseren Hörern ganz kurz vorstellen, wer du bist?
Ja, gerne. Danke für die Einladung erstmal, Pierre. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin Philipp Rösle, der Gründer und Geschäftsführer der Kolonne Null. Ich lebe in Berlin, wo auch unser Office ist. Komme ursprünglich aus der Kunstwelt und habe aber immer allerhand Sachen gemacht. Und eine dieser vielen Sachen ist eben seit jetzt fast 9 Jahren der alkoholfreie Wein.
Okay, jetzt bin ich sehr gespannt. Also auf die Kunstwelt kommen wir gleich zu sprechen. Aber bevor wir dahin kommen, auch an dich jetzt erstmal die obligatorische Frage: Was hast denn du für dich zur absoluten Chefsache erklärt?
Ja, das ist dann wohl in dem Kontext der alkoholfreie Wein.
Ja.
Und Sparkling Wine.
Okay. Und in der Folge, in der Fortsetzung, du bist ja, wie lange gibt es das Unternehmen schon?
Also wir haben Ende 18 gegründet. Aha. Genau, dementsprechend das 8. offizielle Jahr.
Genau, wir sind im Jahr 26. Also du bist ja eigentlich, was das angeht, was die Chefsache angeht, bist du aber schon einen Schritt weiter. Ne? Also du bist, glaube ich, jetzt eher auch schon beim Thema Positionierung. Kann das sein?
Ja, ich glaube, dass das immer ein Thema ist. Wie positioniert man was? Wie entwickelt man eine Brand weiter? Wie entwickelt man Produkte weiter? Aber ich glaube, dass das auch grundsätzlich so ein bisschen unser Spirit ist oder vielleicht generell unsere Spirit und die Haltung so ein bisschen Chefsache ist, nämlich die Lust und Freude, irgendwie Dinge zu entwickeln, Dinge neu zu denken, neue Produkte zu bauen. Also da geht es auch viel um Passion, um Intuition und ja.
Und das nachhaltig. Ne? Also,
und das nachhaltig. Ne?
Ihr seid angekommen. Ne? Also alkoholfreier Wein hat sich ja bei euch sozusagen jetzt auch etabliert. Und jetzt geht es darum, dass das Ganze mit guten Ideen und Konzepten nachhaltig zu positionieren. Aber bevor wir da jetzt einsteigen, wie bist du denn ursprünglich auf diese Idee gekommen, Kolonne Null zu gründen? Schwieriges Wort, Kolonne Null. Und welcher Moment hat dich denn überzeugt, dass alkoholfreier Wein eine echte Kategorie mit Zukunft ist?
Also tatsächlich wussten auch wir damals nicht, dass es sowas wie alkoholfreien Wein gibt. Ich glaube, es war einfach diese Realisation Anfang 30, dass man nicht mehr jeden Tag trinken und feiern gehen kann bis morgens und dann topfit in den nächsten Tag startet. Und gleichzeitig der Gedanke, keine Lust zu haben, auf Genuss zu verzichten. Und es gab natürlich das alkoholfreie Bier an allen Ecken und Enden, das irgendwie gezeigt hat, dass das irgendwie im Bierbereich geht. Aber wir haben gedacht, Moment mal, warum gibt's denn eigentlich beim Thema Essensbegleitung, Fine Dining, Aperitivkultur und sonst was irgendwie nicht so richtig was? Oder zumindest wussten wir nicht, ob es was gibt. Mhm. Und dann haben wir uns auf die Suche gemacht und sind irgendwann über diesen alkoholfreien Wein, den es ja doch schon irgendwie gab, gestolpert. Mhm. Haben damals alles im Internet bestellt, was wir so finden konnten und damit bei mir im Atelier Tastings gemacht. Und daher kommt auch der Name, denn das Atelier war in der Kolonnenstraße in Berlin-Schöneberg.
Okay.
Und in diesen Tastings, da war sozusagen Friends and Family anwesend, war das einhellige Ergebnis ein bisschen schmeckt irgendwie nicht so geil, aber wenn das in gut da wäre, wäre doch der Knaller. Und das war irgendwie so glasklar, dass wir gesagt haben, komm, dann ab rein in diese Welt.
Ganz schön mutig, Philipp, oder?
Ich glaube, wenn man aus der Kunstwelt kommt und viele Sachen immer so ein bisschen alleine schon machen musste, dann ist das gar nicht mehr so, oder erschien es uns vielleicht oder mir gar nicht mehr so mutig oder risikobehaftet, sondern eher wie eine neue spannende Reise oder Chance.
Ja, ich verstehe. Also wenn ich das übersetzen darf, heißt das, du kennst sozusagen das Leben am Limit oder wie sagt man so knapp an der, ja, ich will sagen Existenzminimum, aber ich sag mal so, wenn man Kunst studiert und selbst noch Student ist, dann ist ja klar, dass man da nicht so kaufkräftig unterwegs ist, ist ja logisch, ne? Also insofern war dir diese Umwelt, war dir nicht fremd, ne?
Ja, oder ich sag mal einfach die Up and Downs, ne? Also hast du erfolgreiche Jahre, Top-Shows, dies, das, aber du hast genauso gut die Durststrecken zwischendurch und deswegen, genau.
Okay, und ich muss jetzt einfach noch mal persönlich auch nachfragen, was ist denn bei dir auch so die persönliche Motivation, der Beweggrund gewesen, zu sagen, ich ziehe das jetzt auch durch? Also wie gesagt, es ist ja wirklich sehr, sehr mutig, ja. Also diese Überzeugung.
Es war ein Zeitpunkt, wo ich persönlich irgendwie mir so eine Auszeit aus der Kunstwelt genommen hatte, mein kleines Sabbatical und ein halbes Jahr andere Themen gemacht habe, ein Haus gebaut, in viele Themen reingeschnuppert und so weiter. Und dann und dann eben mit dieser Weinwelt in Kontakt gekommen bin und wir haben da ganz viele Winzer besucht, Entalkoholisierer und was es damals schon so ein bisschen in der Richtung gab. Mhm. Und ich dachte, die Weinwelt ist doch irgendwie, ist doch eine gute Welt. Denn die hat einerseits so dieses schöne Heritage und Traditionelle und natürlich gibt es auch ganz viele Bezüge zur Kunst und Weinmachen als irgendwie auch eine Kunst und so weiter. Und dann gleichzeitig gab es immer irgendwie diese Naturverbundenheit und dieses ganze Thema. Und ich glaube, diese Mischung, ich habe das Gefühl, im Wein trifft so ein bisschen Hochkultur und Landwirtschaft oder so aufeinander. Und das, dachte ich, ist ein gutes, spannendes Feld. Mhm. Und dass diese Welt halt so wahnsinnig fragmentiert und international ist, ist irgendwie schon auch sehr cool und spannend.
Wir nähern uns auf jeden Fall der Essenz des Gespräches, was mich noch so ein bisschen auch interessieren würde, jetzt so vom Umfeld her, du kommst ja nicht aus dem Weinbereich, ne? Also ich meine, ich habe das jetzt bei der ProWein beobachtet, du bist etabliert, man geht auf dich zu, man kennt dich, sagt hallo Philipp, ja, also irgendwo hattest du das Gefühl, ja, Philipp ist angekommen, ne? Also das hab das ja beobachtet jetzt bei dir auch am Stand. Wie war denn das am Anfang? Ich meine, du bist ja nicht der klassische Winzer, der jetzt irgendwie aus dem Bereich Mosel, Nahe oder Rheingau kommt, ja, so die klassischen Weinanbaugebiete. Wie hat man dich denn aufgenommen? Was hat man denn da gedacht?
Also wir haben immer so lopp gesagt, in den ersten Jahren wurden wir vom Hof gejagt, wenn wir da aufgekreuzt sind irgendwo. In der Pfalz oder Nahe oder sonst wo. Und dann gab es aber glücklicherweise Leute, die gesagt haben, irgendwie spannend und irgendwie gute Typen, lass reingucken, lass ausprobieren. Okay. Also, aber auf jeden Fall viele, viele Widerstände, aber ich weiß gar nicht, irgendwie hat das auch großen Spaß gemacht, weil das es so Widerstände gab, ehrlich gesagt, weil es war so...
Jetzt erst recht, perfekt.
Ja, oder so klar irgendwie. Vielleicht auch, weißt du, wenn man aus dieser Kunstwelt, sag ich mal, kommt, wo es sehr viel um gesehen und gesehen werden und die Dinge möglichst zeitgenössisch und möglichst cool und möglichst richtig, was auch immer das ist, weiß natürlich keiner zu machen.
Wollte ich gerade sagen,
dann war das irgendwie so einfach und so banal. Du kommst irgendwann und sagst, was du machen willst, konnte das sehr gut beschreiben und wenn jemand keinen Bock drauf hatte, war das auch fein. Und dann hat man jemand, also genau, irgendwie so. Und ich habe manchmal gesagt, die Idee, sowas wie alkoholfreien Wein zu machen, erschien mir als das Absurdeste und Uncoolste, was ich machen konnte. Mhm. Und dann dachte ich,
total spannend.
Ja, dann geil, geiles Spielfeld, oder? Ist irgendwie freie Bahn und ist untapped territory. Und da zu spielen und eben nicht in irgendwelchen Branchenzwängen oder sonst was verhaftet zu sein, eben auch weil nicht aus der Branche, das hat große Freude gemacht bisher, also bis heute immer noch.
Ja, man merkt es dir an, also das Feuer in dir ist immer noch, lodert immer noch. Dann lass uns zur nächsten Frage kommen. Wie gelingt es dir denn und deinem Team, alkoholfreien Wein dauerhaft jetzt im Premium-Segment zu etablieren, obwohl viele Konsumentinnen und Konsumenten alkoholfreie Produkte eigentlich immer noch so als Light-Version wahrnehmen?
Wie gelingt uns das? Also ich glaube, wir haben versucht, irgendwie laut zu sein, insbesondere am Anfang. Und da haben wir tatsächlich ja auch so kleine Mini-Shitstorms auf unsere ersten Kampagnen bekommen, einfach nur, weil wir anscheinend so frech waren, dass wir ein hochpreisiges, alkoholfreies Produkt angeboten haben und das irgendwie in einer mutigen und stolzen Art beworben haben. Also es waren wirklich da endlose Kommentare auf Facebook, wo sich die Leute so darüber echauffieren konnten. Und
wer
das macht dann natürlich
gewesen?
Noch mehr Spaß.
Philipp,
ich weiß es nicht,
Leute
aber
gewesen?
Es ist doch herrlich, dass Leute sich über sowas harmlos aufregen können. Und insbesondere, da wir ja wirklich für Qualität stehen und da kein Marketing-Bullshit machen. Das war auf jeden Fall da und ich glaube, das Lautsein hat geholfen, sodass schon viele ausprobiert haben und neugierig waren und dann gesehen haben, ja, ist gut. Und inzwischen hat sich der Markt ein bisschen gedreht. Das heißt, es gibt auch jetzt im Supermarktbereich irgendwie Sachen, die trinkbar sind, sage ich mal. Das war damals noch nicht der Fall. Das heißt, da muss man sich vielleicht noch doller behaupten oder erklären im Premium-Bereich. Mhm. Aber letzten Endes ist es dann vor allem auch, glaube ich, die Gastro, wo es wichtig ist, dass man sich positioniert und verankert. Und das tun wir und wir wachsen stolz. Also es geht, glaube ich, nach wie vor in die richtige Richtung.
Das ist gut. Gut zu hören. Aber jetzt nochmal zu den Leuten. Welche Art von Leuten waren das denn, die sich da so ein bisschen echauffiert haben? War das eher so die Unternehmerseite oder waren das Verbraucher, die gesagt haben, es ist ja sehr lächerlich, was ihr da macht? Von welcher Seite kam das?
Naja, weißt du ja nie so genau, was sich hinter einem Namen im Internet verbirgt. Ich glaube von bis. Mhm. Und natürlich gab es auch aus der Branche Verächtlichkeit. Und wir mussten uns unsere Credibility auch erstmal erarbeiten. Ne? Aber das gehört dazu wahrscheinlich, wenn man was Neues macht.
Ja, okay. Und dann ist ja wirklich die spannende Frage dann auch, kommen wir mal zur Produktion, zur technischen Seite. Also welche technologischen Durchbrüche waren denn entscheidend für euch, um alkoholfreie Weine zu entwickeln, die sensorisch dann auch mit klassischen Weinen mithalten können?
Also einmal ganz einfach, wenn du was Besseres irgendwie am Anfang des Prozesses nutzt, dann kommt hinten auch was Besseres raus. Das heißt, einfach mal ein bisschen besseren Grundwein nehmen und nicht tendenziell das, was übrig war, so wie das, glaube ich, lange gehandhabt wurde, war so die erste Phase. Die zweite Phase war dann für uns, ein Verständnis darüber zu entwickeln, was eigentlich beim Prozess der Entalkoholisierung passiert, was verloren geht, was bleibt, und dann zu sagen, dann lass doch die Grundweine gezielt ausbauen mit diesem Wissen. Und die Phase 3, würde ich sagen, die erleben wir gerade, wo sich in der Technologie nochmal sehr viel tut und es einen Sprung in der Technik gibt. Genau. Und das so ein bisschen zusammen führt dazu, dass man ziemlich, ziemlich schicke Dinger machen kann.
Ja, das klingt total gut. Aber so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wer war denn bei euch jetzt bei dieser technologischen Entwicklung, wer war denn da bei euch mehr oder weniger der Mentor? Ne? Weil du hast ja schon gesagt, ich komme aus dem Kunstbereich, hatte eigentlich überhaupt keine Ahnung, ja. Hast aber auch erzählt, wir waren natürlich auch viel unterwegs, ja, auch bei Winzern und haben mit denen auch gesprochen. Ne? Nicht jeder ist offen, aber gab es da einen Mentor, der euch da unterstützt hat und hat gesagt, hier Jungs, das ist eine geile Idee und ich sag euch mal, worauf es ankommt?
Ich glaube, das waren dann tatsächlich ja ein paar Leute aus der Branche, mit denen man mit der so ein bisschen, die einen so beim Wachsen, sag ich mal, begleitet haben und wo man wusste, die kann man immer anrufen. Aber tatsächlich haben wir uns das ja mehr oder minder selbst angeeignet. Irgendwann kamen dann die Önologen ins Team, ne? Und ganz am Anfang trotzdem war unser erster Mitarbeiter ein Getränketechnologe, der aber eher einen Bier-Background hatte, was vielleicht aber auch nicht so schlecht war, weil ne, da hast du nicht die Scheuklappen der Branche und machst das Ding ein bisschen anders.
Also war das ein Weinstefaner, wenn ich fragen darf, weil du sagst
Nee, das
Getränketechnologie?
war tatsächlich von der HU in Berlin.
Ah
Oder
ja,
TU ist
okay.
das dann, genau.
Oh
Ja,
ja,
ja.
okay, spannend.
Ja, gut, die haben auch Entalkoholisierungsanlagen und so, aber
Ja,
anders.
gibt's ja auch. Berlin ist bekannt, gibt es ja auf jeden Fall auch eine gute Institute auch,
Und
die den
sowas weißt
Ansatz.
du wie WSET. Inzwischen hat jeder in der Company mindestens Level 2. Weil wir einfach sagen, wir sind primär nicht eine alkoholfreie Company, sondern wir sind eine Weinkompanie. Und wir haben den Anspruch, dass wir wissen, was wir tun. Und zwar jeder in der Mannschaft, egal in welchem Bereich er arbeitet. Genau. Aber klar, am Anfang war es naiv, naiv, doofe Fragen stellen, viel, viel verkosten und sich reinarbeiten.
Naja, okay, das habt ihr praktisch professionelle Strukturen eingerichtet, wie du gerade gesagt hast, auf allen Ebenen, was auch nötig ist, logisch, um bestehen zu können. Ihr habt einen sogenannten Multi-Vintage-Ansatz, jetzt wie bei der Session 07. Was ist das und wie ist da die Wahrnehmung alkoholfreier Weine im Markt? Was ist das?
Ja, mich würde übrigens auch mal deine Wahrnehmung interessieren, weil die ist ja nochmal von einer ganz anderen Ecke aus. Aber dieses Produkt, auf das du ansprichst, die Session 7 und das Thema Multi-Vintage, ist einfach ein weiteres Thema, glaube ich, mit dem wir die Messlatte nach oben geschoben haben und gezeigt haben, was man irgendwie mit alkoholfreiem Wein alles machen kann. Und dass alkoholfreier Wein zum Beispiel ein wahnsinniges Reifepotenzial hat. Und dass er eben mit so einem Thema oder mit anderen Themen auf jeden Fall auch mit Wein mit Alkohol mithalten kann und ein super spannendes, komplexes Genussmittel sein kann. Und ja, deswegen sind diese Produkte auch wichtig für uns, um immer wieder nochmal so zu zeigen, was eigentlich geht. Und ich glaube, das verkosten ja dann auch viele, ob das irgendwie, ne, auch viele Leute aus der Branche, Sommeliers und so weiter. Und das hilft uns, aber bestimmt auch dem Markt insgesamt, ja.
Ja, also meine Meinung ich war erstaunt. Ich habe es ja verkostet, auch bei euch im Stand, ja, pro Wein. Und ich kann nur sagen, ich hätte für so ein komplexes Produkt hätte ich nicht so eine Qualität erwartet, weil ich weiß auch, dass es anders geht, um nicht zu sagen, schlechter geht, wirklich schlechter geht, ja, wo du echt sagst, okay, vor allem im roten Bereich, im Rotweinbereich, wo du echt sagst, okay, Alter, dann kannst du auch Traubensaft hinstellen. Ja?
Das ist die nächste Hürde, auf jeden Fall der Rotwein, ja.
Ja, ne? Da bin ich gespannt, weil das ist anscheinend offensichtlich wirklich eine Herausforderung, ja. Also was ist denn da der Unterschied jetzt zwischen Weiß und Rot? Wo liegen da die Komplexitäten? Warum ist Weißwein zu entalkoholisieren leichter als im roten Bereich?
Also Rotwein ist ja einfach ein komplexeres Getränk per se schon. Dann spielt irgendwie Lagerung und Tertiäraromatik eine größere Rolle. Mhm. Weißwein trinkst du ja eher auch frisch und hast diese ganzen Gerbstoffe und so weiter im Rotwein. Und beim Weißwein ist der Konsument ja schon happy, wenn er einfach ein leichtes, frisches Getränk bekommt. Und bei Rotwein, da geht es ja um diese Vollmundigkeit und viel komplexere Themen und deswegen ist es per se ein komplexeres Beverage einfach als so ein Weißwein, würde ich sagen. Und dementsprechend dann auch in der alkoholfreien Variante komplexer, da wieder ranzukommen. Genau. Ja.
Also ich sag mal, bei Weißwein, vor allem bei euren Weißweinen, merkt man einfach, wenn man jetzt zum Beispiel einen Riesling trinkt, dass man hat diesen Geschmack auch, diesen Riesling-Geschmack auch, ja. Und das ist ja das, was ich ja so großartig finde, dass das auch ohne Alkohol auch geht, ja. Also ich habe eben nicht das Gefühl, ich trinke einfach nur einen Traubensaft, ne. Es erinnert wirklich stark an Wein, ja, ohne dass Alkohol drin ist. Und ich erlebe diese Komplexität, erlebe ich ja zum Beispiel auch im Bereich der alkoholfreien Destillate, wo ich sage, Leute, als Filler, okay, solo, no way, ja, geht gar nicht, ja, weil gibt auch viele Spirituosenhersteller, die das auch bestätigen, die auch sagen, ist für mich kein Weg, ist eigentlich nur eine Filler-Kategorie. Ansonsten pur zu trinken, kannst du vielleicht allenfalls noch im Gin-Bereich machen, ja, weil du dann die Wacholder-Noten noch hast, ja, dann geht das irgendwie noch. Aber das Alkohol ist halt schon ein wichtiger Faktor, ne, und deswegen, wenn man das bei Wein schafft, ist das schon großartig, ja.
Naja, also da reden wir auch nochmal vom anderen Volumenprozent, oder? Alkohol, was
absolut
drin ist. Und
absolut.
Das ist natürlich ein Getränk, wo es wirklich ja nochmal mehr um den Alkohol geht als beim Wein zum Beispiel.
Ja, ja klar. Du hast natürlich auch bei alkoholfreien Destillaten, hast du vollkommen recht, hast du eine andere Erwartungshaltung. Ne? Also was das Gaumengefühl angeht, was den Abgang angeht, das Brennen im Hals, ne? Das ist natürlich viel intensiver. Ja, klar, logisch, da kannst du eigentlich nur enttäuscht
werden. Ja, ist ja auch lustig, oder? Dass man dann irgendwie das, was man vielleicht in einem anderen Kontext als unangenehm empfinden würde, ist dann sowas wie so ein Brennen ist da erwartet bei dem Produkt, ja.
Ja. Ganz genau. Naja, lass uns weitermachen. Also jetzt nochmal, welche Auswirkungen hat denn die vollständige Umstellung von 0,0% und Bioqualität auf die Kostenstruktur, Skalierbarkeit, internationale Wettbewerbsfähigkeit?
Also, das war eigentlich immer unsere Vision, dass wir gesagt haben, da müssen wir früher oder später hinkommen, weil es nur konsequent irgendwie als ein Unternehmen, was progressiv sich aufstellt, was nachhaltig arbeiten will in jeglicher Hinsicht. Mhm. Dann gab es vor 3 Jahren oder so einen Ökotest-Artikel, der uns unglaublich zerrissen hat, weil die angeblich irgendwelche Sachen in unseren Weinen gefunden hätten, was irgendwie unschick war. Und da wurde nicht nur Bier zerrissen, da wurde im Prinzip alles zerrissen, was alkoholfrei war, aber so ein bisschen auch aus einer interessanten Perspektive. Und dann haben wir gewusst, oh mein Gott, also jetzt müssen wir noch einen Ticken schneller werden in der Umstellung, weil das wollen wir uns natürlich nicht anlasten lassen, dass da irgendwelche Missverständnisse im Markt sind oder bei den Kunden. Und dann haben wir es relativ schnell durchgezogen innerhalb von einem Jahr und haben wirklich, wir hatten davor auch schon zum großen Teil mit Bioqualitäten gearbeitet und haben dann aber wirklich, waren auch schon zertifiziert, komplett umgestellt über die ganze Wertschöpfungskette. Und auch ein bisschen lustig aber, weil dann in dieser EU-Novelle, wann war das, vor 3 Jahren oder so auch, da gab es so eine Änderung, wo der alkoholfreie Wein teilweise ins Weinrecht endlich kam, aus dem Lebensmittelrecht. Und da hatten die das Thema Bio komplett vergessen, was dazu geführt hat, dass man dann offiziell keinen alkoholfreien Biowein machen durfte. Ne? Also wir hatten den dann trotzdem gemacht natürlich nach diesen, so wie es eben sein soll, damit man zertifiziert werden könnte, wenn es denn in der Novelle erlaubt wäre. Das hat aber gedauert bis letztes Jahr, glaube ich.
Okay.
Und die haben das einfach vergessen. Das war irgendwie, und dann wird sowas natürlich nicht gleich wieder angefasst. Genau. Mhm. Und das Gleiche ist jetzt passiert ist eine Folgeerscheinung mit neuen Techniken, die es gerade gibt im Bereich der Entalkoholisierung, dass die dann auch noch keine Biozulassung zum Teil haben. Also da gibt es immer so Steinchen, die einem in den Weg gelegt werden. Und was die 0,0-Sache angeht,
ja,
wir haben die ganze erste Zeit, natürlich gibt es diese Frage, kann ich das als schwangere Person trinken, kann ich das als ehemaliger Alkoholiker trinken und so weiter. Und da möchte man natürlich keine Empfehlung geben. Und wir haben natürlich immer gesagt, ja guck, wenn du eine reife Banane oder Kiwi isst, wie oft habe ich diese Story erzählt, dann hast du da mehr Alkohol drin als bei uns. Oder vielleicht wenn du einen Saft, einen frisch gepressten, dies, das. Aber das versteht der Verbraucher nicht. Ne? Das auch in diesem generellen, ne, Gesundheit spielt so eine große Rolle und gesunde Ernährung. Und deshalb war auch das dann der konsequente Schritt. Genau, um die Bananengeschichte nicht mehr erzählen zu müssen, die eh nicht
und
überall verfängt.
Habt ihr das gemerkt, jetzt auch von der Skalierbarkeit? Ist das, habt ihr da nochmal einen Absatz- bzw. Umsatzsprung gemacht, als ihr dann gesagt habt, okay, 0,0 und Bio, hat sich da was verbessert bei euch?
Ist ja die Frage, ob man das dann immer so auf eine, also da wir ein wachsendes Unternehmen sind, das ist immer die Frage, auf was genau kann man es zurückführen. Was ich konkret sagen kann, ist, dass wir davor nicht im Bio-Bereich gelistet waren und da inzwischen auch sehr, sehr viele Listungen haben. Und das wäre natürlich nicht gegangen, ohne Bio zu werden. Also spüren wir es in der Hinsicht auf jeden Fall. Und bei 0,0 hört man es eher so anekdotisch, dass es natürlich einfacher ist. Genau.
Okay. Aber ich sag mal so, also es ist ja zumindest grenzt euch das ja deutlicher ab. Es ist ja schon ein Faktor, ne? Ein USP-Faktor ist es ja schon, ne? Das ist ja auch, hat ja was mit Positionierung zu tun, auch das, ne, zu sagen, also wir sind jetzt nicht einfach nur alkoholfreier Wein, wir sind 0,0 und wir sind auch Bio. Ne? Das ist ja, sind ja Qualitätsmerkmale. Ne?
No.
Das darf man ja so sehen. So, jetzt.
Und es gibt aber auch die trockenen Alkoholiker, die uns tatsächlich trinken. Das wissen wir auch anekdotisch. Also würde ich natürlich nie empfehlen, mir auch gar nicht anmaßen, weil das ja ein riesen, ein komplexes Krankheitsbild, glaube ich, ist. Ganz unterschiedlich auch, aber genau, da hat es vielleicht auch geholfen, wenn jemand so eine Geschichte hinter sich hat und Lust
absolut.
Hat.
Absolut, absolut.
Genau.
Also gehört ja Vertrauen dazu, auch Mut, ne, zu sagen, also ich vertraue auch diesem Produkt, ja, ist ja im Bierbereich auch nicht anders, also da musst du 100% safe sein, zu sagen 0,0, ne, da wir wissen ja, alkoholfreies Bier ist nicht alkoholfrei, ne, ist ja immer ein Restalkohol drin, ne, bei Wein nicht anders, deswegen, also wenn es dann jemand sagt, der Alkoholiker gewesen ist, dann ist das auf jeden Fall ein Kompliment. Wie ist das denn nach anfänglicher Skepsis vieler Winzerinnen und Winzer gewesen? Also welche Kriterien sind denn für euch heute entscheidend, damit ein Weingut Partner von Kolonne Null werden kann, wie jetzt Schloss Johannisberg, die ja zu Henkel Freshenet gehören, wenn ich das sagen darf?
Ja, also wir partnern ja vor allem in diesem Feld, was wir Icons nennen, das sind sozusagen unsere absoluten Top-Geschichten. Da haben wir eben mit Schloss Johannisberg so eine Spätlese gemacht, die ja auch sehr hoch bewertet wurde und über 100 Euro gekostet hat, sofort ausverkauft war. Also wirklich eine tolle Erfolgsstory auch. Und dieses solche Themen kannst du natürlich nur mit outstanding Weingütern machen, die selber fantastische Sachen machen, die auch Winemaker haben, die Bock drauf haben, irgendwie was neue Wege zu gehen, was auszuprobieren. Und nicht zuletzt, wie in dem Thema Schloss Johannisberg, brauchst du vielleicht auch eine kleine Schatzkammer. Denn wir haben ja bei Schloss Johannisberg Weine aus den 60ern und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und da haben wir die sozusagen rausgeholt und tatsächlich über Kleinstentalkoholisierung verschiedene Jahrgänge uns angeschaut und dann daraus eine ganz fantastische Cuvée entwickelt. Und also welche Kriterien sind entscheidend? Ja, es muss ein Top-Weingut sein und sie müssen natürlich Lust haben auf uns und die neuen Dinge, genau.
Und das, lieber Philipp, ist ja die spannende Frage. Sie müssen Bock auf euch haben.
Ja.
Also ich glaube, Stand jetzt, ihr habt euch ja schon lange etabliert, ist das, glaube ich, einfacher, ja. Aber wie stelle ich mir das vor? Also wie seid ihr da rangegangen? Überhaupt, warum wolltet ihr Kooperationspartner haben? Frage 1, Frage 2, wie seid ihr da vorgegangen?
Also, wir brauchten am Anfang natürlich Kooperationspartner, weil irgendwoher musste der Wein kommen. Und wir haben, so viel hatten wir dann schon verstanden, wir wollten den jetzt nicht fassweise bei irgendwelchen Großkellereien einkaufen, sondern wir wollten wissen, was wir da tun und das möglichst gut machen. Also Winzer. Und der zweite Grund war, dass wir die Credibility gebraucht haben. Und dann habe ich gesagt, okay, dann lass uns aber auch wirklich Partnerschaften machen und wir schreiben den Namen der Winzer aufs Rücketikett. Das haben wir die ersten 2-3 Jahre gemacht. Dann haben wir gemerkt, jetzt wollen wir die eigene Marke in den Vordergrund stellen und wir haben eine gewisse Credibility. Und jetzt gibt es diese Partnerschaften eben nur bei diesen Top-Sachen, genau.
Okay, wie kam die Partnerschaft jetzt mit Schloss Johannisberg zustande? Seid ihr da auf die Probe eingegangen und dann entstanden, hat gesagt, hört mal zu, wir haben eine gute Idee oder wie läuft sowas ab? Wie kommt sowas zustande? Wie stelle ich mir das vor?
Man hat sich öfter getroffen und dann haben wir schon, glaube ich, vor 3 Jahren mal testweise 1-2 Jahrgänge in die Meere sogar von denen entalkoholisiert, um nur so ein bisschen im kleinsten Maßstab zu zeigen, guck mal, da geht eigentlich was. Und dann
unaufgefordert habt ihr das gemacht.
Ja, genau. Also wie das dann so ist, da gibt es, du hast es erwähnt, die gehören zu Henkel Freshenet und dann gibt es da unterschiedliche Leute im Unternehmen, die neugieriger sind oder mutiger und andere, die vielleicht konservativer sind. Und letzten Endes hat aber dann auch auf Basis dieser Tests die Geschäftsführung freundlicherweise und glücklicherweise das für eine tolle Sache gehalten und hat eben gesagt, das wäre doch gut, wenn man das jetzt mal wirklich umsetzen könnte in eine saubere Kooperation. Und das haben wir dann relativ schnell gemacht und hatten alle den richtigen Riecher. Genau, hat gut funktioniert.
Ja, super. Also kenne auch Dr. Andreas Brokemper, den ich sehr schätze und vor allem auch als sehr progressiven Menschen einordne. Ich glaube, der ist für solche Geschichten sehr, sehr empfänglich. Also der hat ja zum Beispiel auch diesen Prosecco-Boom hat er ja schon lange vorher schon erkannt. Ja, also mit Mio Netto, die Marke haben sie ja viel später gekauft, da hat er schon lange auf Prosecco gesetzt. Da haben viele noch mit den Augen gerollt und haben gesagt, ja, aber was will der denn mit Prosecco? Ja, und irgendwann ist der Markt explodiert. Ne? Also der Mann hat ein Näschen dafür. Ne?
Darf man das? Ja, das ist ja auch eine wahnsinnig spannende Story, weil ich glaube, die mussten da in der Anfangszeit auch gegen ähnliche Vorurteile kämpfen, wie vielleicht wir so ein bisschen mit dem alkoholfreien Wein, weil es einfach nicht so eine bekannte, etablierte Kategorie war.
Aber dann hast du halt so einen Mann wie den Herr Dr. Brokemper, der ein Standing hat, ne? Der hat, sagt dann einfach, nee, also das machen wir jetzt, ne? Ich ziehe das jetzt durch, ist mein Risiko. Ist halt dann eine andere Nummer, ne? Und er hat ja, letztlich hat er ja wirklich recht behalten, ne? Also das ist ja wirklich
auf jeden Fall, das ist
ein weltweiter Boom.
Ein super Erfolg.
Ne? Ja. Ja. Wie viel Aufklärungsarbeit ist denn jetzt 2026 noch nötig, um Vorurteile gegenüber alkoholfreiem Wein abzubauen? Und welche Kanäle funktionieren für euch denn am besten?
Ja, ich glaube, ich springe nochmal zu dem Schloss Johannesberg-Projekt, weil das eines der ersten wirklich hochgerankten Produkte von uns war, und zwar James Suckling, den mit 93 Punkten bewertet. Mhm. Und das war, glaube ich, relativ outstanding und das ist so ein bisschen eine Karte, die man dann natürlich immer spielen kann, oder? Wenn es um das Thema Aufklärung geht, hat man sozusagen gerne solche Sachen als Trumpf in der Hinterhand. Wir haben das gerade schönerweise auch mit einem neuen Produkt, einem Spritz, den wir unter unserem Label Studio Italiano gelauncht haben. Mhm. Der hat gerade im Falstaff 94 Punkte bekommen. Also das hilft natürlich wahnsinnig, wenn man von etablierten Kritikern und Medien attestiert bekommt, sozusagen schriftlich, dass es so schlecht nicht sein kann. Nein. Und aber trotzdem ist immer noch viel Aufklärungsarbeit nötig. Nein. Du hast ja auch diesen Blick, du sagst, Mensch, das hat nur 1%. Das ist ja, ich habe diese Wahnsinns-Bubble-Sicht ja immer da drauf.
Ja.
Und du guckst, versuche natürlich auch irgendwie oben zu bleiben.
Hätte ich dich jetzt auch gefragt, aber schön, dass du den Ball zu mir spielst. Das wäre eigentlich meine Frage gewesen. Nee, wie sehe ich den? Also ich sehe den Markt nach wie vor, sehe ich den eigentlich sehr, sehr kritisch, um offen zu sein. Ja? Also wenn da jetzt von hohen zweistelligen Wachstumsraten gesprochen wird, logisch, von welcher Basis sprechen wir? Ne? Von welcher Basis kommen wir? Dann habe ich natürlich auch hohe zweistellige Wachstumsraten, ist ja logisch. Ne? So, und wenn du jetzt siehst, wie lange wir über diesen Prozess und über dieses Wachstum jetzt auch sprechen, ne? Also es sind ja jetzt alkoholfreie Weine, sind jetzt locker 3-4 Jahre im Gespräch. Ich habe 2018 angefangen, ja. Aber ich glaube, so richtig akut wurde es, glaube ich, weiß ich nicht, so während der Corona-Zeit oder eher nach der Corona-Zeit, weil wenn du zu Hause bist, kannst du eh saufen, ist ja egal. Ja, wenn du da umfällst, hast du ja nicht weit ins Bett. Aber nach der Corona-Zeit hast du ja richtig gemerkt, die Leute haben ja extrem darauf geachtet, jetzt gesund zu leben und da war das schon ein Thema. Aber wenn ich dann sehe, welche Sprünge das jetzt gemacht hat, ne, du kannst ja, wir haben ja den Blick auf mehrere alkoholfreie Bereiche, ja, wie lange Bier gebraucht hat. Also man kann bei Bier kann man locker sagen, das erste alkoholfreie Bier gab es irgendwie 1950, habe ich mal gelesen in der Historie. Da gab es das schon mal. Und so richtig explodiert ist es ja eigentlich eher so Ende der 90er, Millennium 2000. Ne? Da hat man dann gesagt, okay, jetzt etabliert sich das irgendwie auch. Also früher hast du dich ja schämen müssen, wenn du alkoholfreies Bier getrunken hast. Ja, also wurde es ja ausgeladen, ne? So Weichei und sowas. Ne? Und hat auch nicht so gut geschmeckt, ne? War auch von der Qualität nicht gut. Und jetzt haben wir einen Volumenanteil, Marktanteil, Volumen. Da sind wir zwischen 10% und 11%. Das ist ordentlich, das ist gut. Aber es ist jetzt nicht herausragend. Ne? Also wenn du jetzt im Bierbereich bei Pils bist, bist du bei immer noch nahezu 50%. Ja? Also nur LEH-Kanal. Ja? Hast du einen Marktanteil von fast 50%, was ja enorm hoch ist. Ja? Und es gibt aber welche, die sagen ganz klar, auch in gewissen Regionen gibt es teils Marktanteile von 20% bis 25% im alkoholfreien Bierbereich, wo ich sage, ach guck, ja, da ist Potenzial bis zu 25%. Mhm. Und das ist viel. Das ist richtig viel. Die Frage ist
das
halt,
ist richtig viel.
Ja, wie schnell geht das jetzt? Ja. Und ich glaube, ihr habt jetzt einen Schritt in Richtung 1,5% oder 2% gemacht im Weinbereich. Ja. Also da passiert was. Ja. Das ist meine letzte Warnung.
Aber Sparkling. Ja. Entschuldige, Sparkling ist natürlich noch mehr, ne?
Da sind auch so. Auch schon, das ist auch klar.
Also oder sowas.
Ich würde Sparkling-Bereich, wenn du sagst alkoholfreien Schaumweinbereich, würde ich eh nicht mit Bier vergleichen, ja? Sagen dir aber auch sehr sehr viele, was das hat einen ganz simplen Grund. Du hast natürlich die Bubbles und die Bubbles regen natürlich auch die Geschmacksnerven ein bisschen an. Das hat natürlich auch dann auch eine andere Drinkability. Ne? Das ist so, da passiert dann auch was, ja? Und ich finde, dass das gerade dann schwer ist, wenn du im Stillweinbereich bist, wo du diese Bubbles halt nicht hast, ne, wo du diese Geschmacksverstärker auch nicht hast und dieses Erlebnis nicht hast, ja. Das macht eine jede Menge aus. Ich weiß nicht, wie ein alkoholfreies Bier ohne Kohlensäure schmeckt, ja. Aber schmeckt bestimmt nicht sexy, ja. Aber so kann man sich das vielleicht ungefähr vorstellen, ne.
Ist natürlich diese Sekttrinkernation, ne. Das ist ja in anderen Märkten auch nicht so. Deswegen ist wahrscheinlich, das ist eine Ausnahme, dass es hier so hoch ist.
Aber wie lange hat es denn gebraucht, dass alkoholfreier Schaumwein einen Marktanteil von jetzt gut 8% hat? Das ist ja auch nicht über Nacht geschehen. Ne? Also das hat ja auch eine lange Phase gehabt, bis es dann auch etabliert gewesen ist, ja, und bis auch die Qualitäten auch gestimmt haben. Ja? Also das ist ja auch ein Faktor, ne? Dass man gesagt hat, okay, jetzt kannst du das Zeug auch trinken. Ja? Also Drinkability stimmt, Qualität stimmt. Also das war auch, waren locker 10, 15 Jahre Entwicklungsprozesse oder vielleicht sogar noch länger. Ja? Ich weiß gar nicht, wann der erste alkoholfreie Schaumwein auf dem Markt gewesen ist. Also da bin ich jetzt leider Gottes historisch nicht so gut aufgestellt. Aber lass mal 15, 20 Jahre ins Land ziehen. Ja? Kann ich mir gut vorstellen. Ja? So, und jetzt bist du bei Stillwein. Ich weiß nicht, wann gab es den ersten alkoholfreien Stillwein? Ja? Wie lange wird da der Prozess dauern?
Tatsächlich schon vor über 100 Jahren. Aber sehr, 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 sehr super nischig, ja. Ich glaube auch, dass es erst in den letzten 10 Jahren überhaupt ein Thema langsam wurde und dann in den letzten 5 nochmal stärker angezogen hat oder letzten 3. Da hast du schon recht,
also,
ja.
Ich glaube, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Also das wäre jetzt meine Einschätzung, ja, aber das ist ja auch eine Frage auch an dich, wie du es einschätzt, ja. Weil jetzt einfach technologisch auch andere Entwicklungsmöglichkeiten und Entwicklungssprünge, glaube ich, auch möglich sind. Ja? Also wenn man jetzt anfängt und sagt, okay, alkoholfreier Wein, das ist jetzt vor ein paar Jahren, ist das, glaube ich, technisch noch nicht so einfach gewesen. Ja? Du hast jetzt, du kannst viel schnellere Entwicklungssprünge auch machen. Ja? Und vor allem, du hast jetzt auch die Zeit und die Nachfrage. Ne? Die Leute haben ja Bock drauf. Ja? Die wollen das ja. Ne? Also wir müssen jetzt nicht über das Thema Alkoholbashing reden, obwohl sich da auch gerade jetzt wieder ein bisschen was dreht, ne? wenn man jetzt die aktuelle Presse verfolgt. Ja, also da kommen ja auch nach der Gen Z kommen ja dann die Alphas, ja, und da hört man ja mittlerweile, dass es da vielleicht sogar einen retardierenden Effekt geben könnte, was das Thema Alkohol angeht, ne? Also ein Nachholeffekt.
Wie bei der Zigarette.
Ja, weiß man nicht, ja.
Also nicht auch so.
ich wäre da jetzt nicht zu euphorisch, aber ich weiß zumindest bei einigen Herstellern im alkoholischen Bereich, dass sie jetzt wieder anfangen zu sagen, Weniger Alkohol tut's auch, aber kein Alkohol ist auch keine Lösung. Ja? Also da gibt es unterschiedliche Effekte. Ne? Weiß nicht, wie du es siehst.
Aber das, also ich sehe es wie du, das ist ein jetzt irgendwie nochmal ein neues Momentum, glaube ich, da ist, wo sich einfach viel tut. Wir erleben es auch deswegen, weil viele Winzer auf uns zukommen und sagen, hey, können wir nicht mal was zusammen machen? Mhm. Weil natürlich die Branche unter den Rückgängen im Alkoholbereich leidet und deswegen guckt so, was sind denn alternative Möglichkeiten? Und da gucken viele eben, ob das alkoholfreie Thema was sein könnte. Mhm. Ich merke es, weil wir mehr und mehr auf, ich kann ja sagen, wenn wir auf einer Karte irgendwo stehen im Offenausschank, dann verkauft sich das wie Hölle. Mhm. Also aber das ist natürlich auch wieder die ein bisschen die Bubble-Ansicht, aber ich sehe, wo es funktioniert und wie es funktioniert. Und sicherlich hat es lang gedauert mit dem Bier und auch mit dem Sekt, aber wenn man sagt, das ist so ein bisschen das sind so die Vorreiter, wie die großen Geschwister, vielleicht fällt es dem alkoholfreien Wein dann leichter, da hinterher zu kommen.
Also ihr seid ja im Prinzip seid eher Vorreiter. Ihr seid für mich zumindest unter den alkoholfreien Weinen, namhaften alkoholfreien Wein, seid ihr eigentlich so ein bisschen die Benchmark. Ja? Und ich gebe jetzt zu, ich habe lange im Weinbereich nicht die Kompetenz, wie vielleicht im Bier- und Spirituosenbereich, kenne ich mich ein bisschen besser aus. Da kennen sich meine Kollegen im Weinbereich von der Weinwirtschaft natürlich viel, viel besser aus. Aber nichtsdestotrotz, das ist meine Wahrnehmung, ja. Und wenn ich dich jetzt frage, seid ihr denn jetzt auch im Handelskanal in den gängigen Kanälen vertreten oder sagst du, es gibt noch ein paar weiße Flecken?
Ja, es gibt immer weiße Flecken. Man will ja immer weiter, aber wir sind, glaube ich, schon ganz gut vertreten im Fachhandel natürlich. Ich glaube, es ist generell so, gehobener Preispunkt, gehobenere Outlets, ne? Und das ist natürlich dann der Fachhandel und die Gastronomie ganz wichtig.
Was ist denn bei euch der Durchschnittspreis, Philipp? Wenn du sagst gehobener Preis, wo fängt es denn an bei euch? 7, 8 Euro?
Also die Kolonne-Produkte fangen mit 11 Euro an.
Opa, okay.
Und dann sind die so 11 bis 16 Euro und dann gibt es die spezielleren Sachen, die es aber auch sozusagen unlimitiert gibt inzwischen, zwischen 20 und 30 Euro und dann hin und wieder noch so diese ganz verrückten Icons 100 plus.
Okay. Wahnsinn.
Und der SEH ist dafür natürlich aber auch ein Kanal, um das, also Fachhandel, Gastronomie, aber natürlich auch die ganzen Selbstständigen, Edekaner, Revianer, der
die auch
Bio,
den Mut haben.
Die auch den Mut haben, die auch richtig gute Weinabteilung inzwischen haben und die natürlich auch der ein oder andere Bio LEH, wie ich die nenne, also filialisierter Bio-Fachhandel, genau. Das sind die Kanäle.
Ja, gibt's ja etablierte und sehr, sehr gute, renommierte Edekaner vor allem, also gerade im SEH. Rewe kommt so langsam, aber das Thema, wenn man über selbstständige Lebensmitteleinzelhändler spricht, dann sind es ja meistens die Edekaner, die so ein bisschen diejenigen sind, die Vorreiter sind, ja. Also denke da jetzt nur an den Hieber, an den Zurheide in Düsseldorf, Nimmerstein in Hamburg, wie sie alle heißen, ne? Also das sind ja alles Größen, an denen kannst du ja eigentlich nicht vorbei, ne? Oder nimm Alfons Scheck oder, ne?
Ja.
Ja, also auch so einer, ne? Nee, spannend. So, und wenn man sich jetzt, die internationalen Märkte mal anschaut, ja, wo ist denn da das aktuell stärkste Wachstum im Alkohol, im Bereich alkoholfreier Premiumweine? Und warum ist das so? Ist das ausschließlich Deutschland oder gibt es noch andere Märkte? Und warum ist das so?
Deutschland ist tatsächlich der größte Markt im Flaschenabsatz der Welt, größer als die USA noch. Die USA sind aber wertmäßig ein Stück weiter vorne natürlich, weil der Preispunkt dort höher ist. Also Deutschland ist so ein bisschen das Mutterland des alkoholfreien Weines und Sektes und wächst auch nach wie vor ganz gut. Und dann gibt es ähnlich große Märkte wie UK, die aber nicht mehr so stark wachsen. Und dann gibt es so ein paar Newcomer wie Polen, was sehr stark wächst, oder Italien, die durften nämlich gar nicht entalkoholisieren, bis letztes Jahr, glaube ich. Springen jetzt auch ziemlich viele drauf.
Italien durfte nicht entalkoholisieren.
Also du durftest in Italien nicht entalkoholisieren, ich glaube, so rum war das. Das heißt, dann hätte man die Weine ausführen und wieder einführen müssen und so. Das hat das ein bisschen gebremst bei denen und deswegen werden denen jetzt ganz hohe Wachstumsraten prognostiziert, auf einem niedrigeren Niveau natürlich. Frankreich, Spanien, die kommen alle so, auch die großen Weinländer natürlich. Ja, und für uns sind es, ist auch aber Benelux zum Beispiel ganz wichtig mit den Niederlanden.
Ja. Also Riesenpotenziale, wenn ich das sehe, ne, bei euch. Also ihr habt ja wirklich ein tolles Momentum, ne?
Haben wir, aber wie du sagst, aber natürlich zu Recht, auf einem kleinen Niveau. Also das ist dann immer die Frage. Und das andere ist, dass der Wettbewerb natürlich massiv zunimmt.
Klar, aber ihr habt einen Vorsprung. Ne? Also ihr seid wirklich eine Marke. Ich finde, Kolonne Null ist für mich auf jeden Fall im alkoholfreien Weinbereich ein absoluter Begriff. Ne? Also da habt ihr wirklich einen riesen Vorsprung. Und ja, klar, müsst natürlich am Ball bleiben, ist logisch. Ne?
Genau.
Ja, jetzt kommen wir nochmal zu dir. Du hast da ganz zu Beginn des Gesprächs auch gesagt, dass du eigentlich Künstler bist, ja. Wie hat denn dein künstlicher oder künstlerischer Hintergrund die Markenwelt von Kolonne Null beeinflusst und welchen strategischen Wert hat diese, ich sag mal, ästhetische Differenzierung?
Ja, also die Marke ist auf jeden Fall sehr persönlich geprägt. Mhm. Wir haben das auch von Anfang an so gemacht, dass wir nicht geguckt haben, was funktioniert gut oder wo ist jetzt genau die Marktlücke. Also wir sind da, sag ich mal, weniger technisch-analytisch aus so einer Gründerbrille rangegangen, sondern doch eher so ein bisschen aus unserer Haltung und dem eigenen Anspruch heraus. Mhm. Aber ich glaube, das musst du auch machen, wenn du nicht irgendeinen Trend hinterherlaufen willst, sondern im besten Fall einen eigenen Trend setzen willst. Mhm. Und deswegen ist es, glaube ich, auch ziemlich authentisch und macht natürlich mehr Spaß, weil also wir gucken weniger, wie geht klassisches Marketing, als worauf haben wir Bock. Und klar, es ist phasenweise.
Aber es muss ja auch funktionieren, oder?
Es muss auch funktionieren, genau. Deswegen ist es natürlich phasenweise, kann man sich da mehr oder weniger erlauben, sag ich mal. Aber grundsätzlich ist die Haltung, dass wir uns nicht für Marktanteil verbiegen. Und hinter diesem künstlerischen Anspruch steht, glaube ich, auch mehr als nur eine ästhetische Auseinandersetzung, sondern auch so eine grundsätzliche Haltung. Wie hat man Lust zu arbeiten und zusammenzuarbeiten mit Partnern oder im Team? Und was ist irgendwie eine gute Art der Wertschöpfung? Mhm. Und kann ich vielleicht an der Stelle auch sagen, wir haben so drei Werte, wie natürlich viele Firmen so ihre Werte haben. Mhm. Und bei uns heißen die Qualität, das überrascht jetzt vielleicht noch nicht so viele. Ich glaube, das ist einfach der Anspruch an die Qualität, den das bedeuten soll. Und dann der zweite heißt Freude.
Oh, schön. Ja, finde ich schön.
Und Freude heißt, dass wir einfach Spaß an den Sachen haben wollen. Und im Idealfall auch alle, die mit uns zu tun haben. Mhm. Und der dritte, die kulturelle Weirdness. Und damit meinen wir so ein bisschen den Mut, die Dinge anders zu machen und zu denken. Und auch deswegen haben wir die Weirdness reingenommen, weil wir dachten, also auch an uns selbst als Appell, dass wir uns trauen, auch mal weird zu sein oder zu erscheinen. Mhm. Und das verkörpert, glaube ich, so ein bisschen die Haltung. Und
Der erste Punkt, Qualität, logisch, ist für mich eigentlich Grundvoraussetzung, ja, damit du bestehen kannst am Markt. Die muss stimmen, die Basis, ja. Logisch, Produktqualität, qualitatives Handeln, auch logisch, Freude, unbedingt, ja. Natürlich, so wie ihr es jetzt auch vorlebt, auch, dass ihr Spaß an dem habt, was ihr auch tut. Ne? Es hat ja auch diesen philosophischen Ansatz, etwas zu tun, was Spaß macht, damit's nicht nach Arbeit riecht, ja. Ist ja so ein Ansatz, ja. Ne? Wenn du, ne, ist ja so, ist ja logisch, ne? Ja. Wenn du an der Sache Spaß hast, dann ist es ja keine Arbeit, dann ist es Vergnügen, ne? Und das ist ein Geschenk, sowas, ne? Also das ist, finde ich, echt stark. Nur den dritten Punkt, den habe ich so noch nicht gehört. Ja, wie kann man den mit Leben füllen?
Also, ja, wie beschreibst du das sozusagen, den Mut, anders zu denken? Mhm, oder den Mut, die Dinge anders zu tun? Und wenn du was Neues machst, dann musst du auch mutig sein, weil du ja neue Wege gehst. Mhm. Und das heißt, du gehst unter Umständen Wege, die unetabliert sind und die deshalb auch vielleicht kritisch beäugt werden. Und dann dachten wir, ja, dann gibt es auch dieses englische Begriff weird und ich dachte, lass uns doch trauen, weird zu sein und vermeintlich komisch oder verschroben oder sonst was und darüber aber tatsächlich einen Schritt weiter zu kommen und dann, daraus ist für uns dieser Term kulturelle Weirdness entstanden, der, genau.
Finde ich total spannend, finde ich einen guten Ansatz. Und wie gesagt, auch da, es muss natürlich funktionieren, das ist die Grundvoraussetzung. Hast du da ein Beispiel für, wo ihr diese Philosophie angewendet habt und dann eure Philosophie sozusagen auch bestätigt wurde?
Ich glaube, man sieht das relativ einfach in der Bildsprache von manchen Kampagnen, die mal mehr oder weniger provokant, progressiv waren und die aber doch immer, glaube ich, von vielen Leuten gefeiert wurden und uns mit dahin gebracht haben, wo wir sind. Und also wir haben zum Beispiel nie geguckt, wie macht denn jetzt die Weinwelt Marketing oder die Getränkeindustrie, sondern wir haben eher geguckt, was die Fashionindustrie macht, weil es gibt halt einfach mega geile Kampagnen irgendwie von Diesel oder Gucci hat uns eine Weile inspiriert, als Alessandro Michele dann noch da war. Okay. Und dann einfach zu sagen, das finden wir geil, dann lass doch das auch, was können wir damit machen?
Also und, der klassische Blick über den Tellerrand.
Der klassische Blick über den Tellerrand, wenn du so willst, genau.
Ja, da ist ja so, ne? Dass du einfach sagst, ich guck mal, was die anderen machen und zwar nicht aus sozusagen aus unserem Bereich, sondern einfach sich inspirieren lassen, vielleicht von völlig anderen Produktkategorien, ja, oder Playern, ja, wo man sagen kann, genau. Können wir ja auch anwenden. Ne?
Und da gibt's eben einen ganz tollen Creative Director und alten Freund von mir, Matthias Neumann, mit dem ich das alles machen darf. Mhm. Und das ist natürlich auch ein Privileg und eine große Freude, wenn man sich absolut da so austoben darf.
Naja, also das ist dann, ich sag's mal so, Querdenken im positiven Sinne.
Genau.
ist ja mittlerweile auch ein verschriener Begriff.
Ja.
Genau. Ja, ich habe jetzt bei meinen Recherchen noch herausgefunden, dass ihr noch ein Weingut habt im Süden Deutschlands. Ist die Frage, wie verändert denn der Aufbau eures eigenen Weinguts im Süden Deutschlands die Wertschöpfungskette, die Qualitätskontrolle und natürlich auch eure Innovationsgeschwindigkeit? Welchen Faktor spielt dieses Weingut?
Also, wir haben ein Weingut, ist zu viel gesagt, aber wir bauen ein Weingut auf, darf man sagen. Okay. Wir haben tatsächlich eigene Peripherie und Tanks und Fässer und so weiter und entwickeln dort auch unsere eigenen Grundweine zusammen mit einem Partnerweingut in der Pfalz. Und das ist aber insbesondere auch für die Innovation, du hast gerade angesprochen, ein wichtiges Thema. Wir haben einerseits unser Labor in Berlin und dann haben wir eben da die Weinbereitung, die wir selber durchführen. Und das hilft uns natürlich noch besser zu verstehen, wo Hebel sind, was irgendwie möglich ist. Also wir legen ja auch Sachen zurück oder spielen mit Holz. Ne? Gerade liegen da auch Sachen seit ein paar Jahrgängen drin und dann guckt man immer mal wieder, was macht man damit? Kann man eine Testentalkoholisierung machen und. Also dafür hilft uns das sehr. Aber natürlich, da ein Großteil der deutschen Weine inzwischen auch daher kommt, sind wir natürlich dadurch noch viel näher an der Wertschöpfungstiefe drin und können die Qualität noch besser mitsteuern, weiterentwickeln. Genau.
Wie lange habt ihr das oder seit wann
das
baut ihr das?
Das machen wir seit etwa zwei Jahren. Und ich glaube jetzt, genau. Also wir haben immer schon die Weinbereitung mitgesteuert und sind selber mit unseren Winemakern bei den Partnerwinzern mit im Keller gewesen, haben vor der Ernte besprochen, was wir wie machen wollen. Mhm. Aber das ist jetzt sozusagen noch ein Schritt weiter. Und dann, jetzt warten wir mal noch kurz, was sich so tut da draußen in der Welt, auch in der Technik und so weiter. Und dann muss man mal gucken, vielleicht ist ja irgendwie, weiß nicht, Provence zum Beispiel ist ja auch eine schöne Ecke, ne? Vielleicht muss es auch gar nicht.
Ja, du, es gibt viele schöne Ecken auf der Welt. Ja, ich finde auch Neuseeland nicht schlecht.
Ne? Auch gut,
den,
ja.
Auch für den Weinbereich, total spannend. Ja. Ja. Ist ja auch ein schönes Land, ja. Davon abgesehen, vor allem auch, was das Thema Bio angeht. Ne?
Stimmt.
Ne, da ist kann man auch mal rüberschauen, was die Kollegen so machen. Aber wenn du schon über die Provence sprichst, ist das eher so mit Blick auch vielleicht auf die Kategorie Rotwein oder warum blickt ihr da hin?
Nö, da habe ich jetzt eher hingeblickt, weil es eine schöne Ecke ist. Und okay. Da kommen natürlich fantastische Roséweine her, aber die Rotweine. Genau. Aber Rotwein ist auf jeden Fall, wir hatten es ja vorhin kurz, ist schon was bei uns ganz oben auf der Agenda steht, da mal also sich intensiver mit zu beschäftigen.
Ist ein Thema, wo ihr sagt, da müssen wir jetzt auf jeden Fall auch ran und das wird sozusagen die nächste strategische Herausforderung für euch? Frage?
Eine der strategischen auf jeden Fall, genau. Wir sind, wir Wir starten aber wahrscheinlich mit was Raffiniertem, sehr Spannendem, glaube ich, eher wieder so ein Schloss-Johannisberg-Thema. Ich bin zum Beispiel nächste Woche in den USA unterwegs, da besuchen wir einige spannende Wineries. Auch weil wir Lust haben, auch wenn die USA noch ein kleinerer Markt für uns ist, die Weinwelt dort ist ja auch ganz fantastisch, mal dort was zu machen. Aber ja, auf jeden Fall wird das Thema Rotwein sein, wenn wir da weiter reingehen.
Okay, also das Thema arbeitet in dir und auch in dem Unternehmen, wie ich merke. Sehr gut. Ist ja auch klar. Ja, ja, nochmal zu dem Weingut. Habt ihr das auch nach außen vielleicht mal auch so ein bisschen kommuniziert? Weil ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das auch ein bisschen was mit der Credibility zu tun hat. Ne? Dass man sagt, ja Leute, also wir sind nicht nur Berliner und arbeiten sozusagen theoretisch oder aus dem Labor, sondern ne, wir haben auch ein Weingut und können da innovieren und können probieren.
Ja, also genau, ich glaube, wir versuchen das immer schon. Du hast ja mehrere Kommunikationsstränge. Ne? Einerseits irgendwie den Endkunden, den du abholen musst. Und dann vor allem aber die Branche selber, also die Händler und die Entscheider und so weiter. Da versuchen wir das natürlich zu spielen. Aber wir haben uns auch vorgenommen, es wird eine Überarbeitung der Website geben, zeitnah. Und da so, wollen wir sozusagen an alle auch nochmal klarer kommunizieren, was wir eigentlich machen, für was wir stehen. So weiter, genau.
Also ich merke, es gibt da ein paar Nachholeffekte, ja.
Es gibt Nachholeffekte, ja.
Ja, klar, ne? Also ich meine, es hat sich ja einige Themen auch vielleicht auch angesammelt, die sich dann auch im Laufe der Zeit auch lohnen zu kommunizieren, ne? Also und auch darzustellen, denke ich, ne? Ist ja klar.
Auf jeden Fall.
Ja, jetzt lass uns doch nochmal zum Trend alkoholfreie Weine kommen. Frage an dich, wie nachhaltig ist denn für dich der Trend Sober Curiosity und wie positioniert sich Kolonne Null, falls der gesellschaftliche Hype denn jetzt abflachen sollte? Ja, im Moment sind es ja alle auf Wolke 7, was alkoholfrei ist angeht, aber was passiert, wenn auf einmal dieser Hype nachlässt? Oder ist es gar kein Hype?
Also, ich habe schon vorhin, glaube ich, mal gesagt, dass wir gar nicht so viel gucken, was eigentlich so Trends sind oder so. Und Sober Curiosity, ja, ich weiß auch nicht so genau, was es genau sein soll und welche Gruppen da dahinter stehen oder welche regionalen Unterschiede es gibt. Was wir merken, ist, dass natürlich irgendwie der Dry January ein Thema ist, wo weniger getrunken wird, und da kommunizieren wir ein bisschen stärker. Aber ansonsten beschäftigen wir uns gar nicht so sehr mit diesen Trends tatsächlich.
Ihr macht es einfach.
Wir machen es einfach, genau. Und ich glaube, dass es gut weitergehen wird mit diesem Segment. Es wird neue Produkte geben, es wird neue Themen geben. Also ich glaube nicht, dass man notwendigerweise jetzt die Kolonne jetzt neu positionieren muss. Aber wir haben auf jeden Fall Lust, in alle Richtungen weiterzudenken und weiterzumachen und zu gucken, was kann man machen, was funktioniert. Genau.
Ja. Also ich höre ja daraus, dass es für dich auf jeden Fall kein Hype ist. Es ist für dich ein klarer Trend. Ja? Also es ist ein nachhaltiger Trend, der seine Fortsetzung finden wird, und keine Eintagsfliege. Ne? Ein Hype ist ja immer eine Eintagsfliege, mehr oder weniger.
Ja. Du bist ein bisschen skeptisch, ne?
Nee, gar nicht. Also ich sag mal so, es gibt ja immer einen starken Anfang, ja, und es ist ja immer so, am Anfang sind viele begeistert und setzen sich dann auf den Trend, dann hast du auf einmal ganz schnelle MeToo-Produkte, das ist so diese übliche Entwicklung, ne? Das ist ja nichts Neues. Und da muss man einfach hinterfragen, wie lange hält das an? Und ich sag mal, dieser alkoholfreie Trend, der hält ja schon ziemlich lange an, ne? Und wenn diese Entwicklung dann vielleicht irgendwann mal vorbei ist, ja, dass man sagt, okay, jetzt stimmen auch die Qualitäten, jetzt kann man da völlig unbedarft alkoholfreien Wein kaufen, egal ob rot oder weiß, dann reden wir vielleicht auch über andere Wachstumsraten und vielleicht auch über andere Marktanteile. Aber also da das Momentum, also oder in dem Bereich befindet sich der Stillweinbereich noch nicht, finde ich.
Ja. Ja, dass da noch Luft nach oben ist, und ist auch klar, ne? Also auch von der Entwicklungssicht her.
Ja, auf jeden Fall. Also man muss jetzt am Ball bleiben, das ist ganz wichtig, es bestätigen, ja, und das ist jetzt wichtig, glaube ich, auch dieses Momentum zu nutzen, das ist jetzt einfach da, und deswegen muss man jetzt ganz schnell auch liefern, auch gerade im roten Bereich, bevor dieses Momentum abflacht, ne? Und das ist, glaube ich, jetzt so die Kunst, dann auch nachzulegen und dann auch zu sagen, so Leute, es geht weiter, ne? Also es stagniert nicht, es findet, es findet wieder ein Fortschritt statt. Das ist ganz wichtig jetzt. Es muss jetzt folgen. Ansonsten sehe ich das für Wein und vor allem auch für alkoholfreie Destillate sehr, sehr kritisch. Mhm. Ja, wenn das nicht passiert. Ja. Ja, aber geht ja nicht um meine Meinung. Geht ja um deine. Schön, dass du den Ball immer zurückspielst.
Deswegen frage ich, ist doch so spannend. Ja.
Ja, hast du recht. Es soll ja auch eine gute Unterhaltung sein. Ein gutes Gespräch. Lass uns nochmal zum Thema Gastronomie kommen. Hast du ja auch gesagt, dass es für dich logischerweise ziemlich wichtig ist. Ist ja auch klar, also da werden ja dann im Prinzip auch Marken gemacht, Marken auch gebildet. Dort kann man Marken auch erleben. Also welche Rolle spielen denn für euch gastronomische Partnerschaften, wie jetzt mit der Köchin Chiva, wenn ich es richtig ausspreche, für die Markenbildung, Produktentwicklung, Zielgruppenerschließung?
Sind auf jeden Fall ein wunderbares Mittel, um einem breiteren Publikum noch irgendwie bekannt zu machen, was wir so tun. Mhm. Und da legen wir auch insbesondere seit dem letzten Jahr verstärkt Fokus drauf, dass wir wirklich gucken, dass wir Partnerschaften mit der Gastro machen. Denn die Gastro war witzigerweise oder ist, glaube ich, so ein bisschen am zögerlichsten mit dem ganzen Thema. Es gab irgendwie, als wir online gestartet sind, konnte man sehen, dass es wahnsinnig viele Endverbraucher gibt, die neugierig auf das Thema sind oder darauf gewartet haben. Dann irgendwann kam so langsam der Handel und die Gastro ist noch am zögerlichsten. Das ändert sich aber gerade auch nochmal stark. Und ja, wir haben ja so unser Icon da mit Schloss Johannesberg haben wir ja gemeinsam bei Billy Wagner in seinem tollen Nobelhart und Schmutzig gelauncht und hatten da auch ein ganz gutes Gespräch vor Ort, wo wir darüber diskutiert haben, zusammen mit ihm und Stefan Doktor von Schloss Johannesberg und ein paar Gästen. Und Billy sagt halt auch, ja, wenn es so weitergeht, dann zahlen die Leute, die Wein trinken, für die Leute mit, die keinen Wein trinken. Ne? Weil wir wissen ja, dass man das Geld zum großen Teil auch mit den Getränken macht in der Gastronomie. Und wenn dann da mehr und mehr Verzicht kommt, dann geht die Regel nicht mehr auf. Oder ich glaube, er hat irgendwie in einem Interview sogar mal gesagt, sonst kostet irgendwann ein Glas Wein 70 Euro. Etwas provokant formuliert. Und deshalb versteht, glaube ich, die Gastro langsam allein aus der ökonomischen Perspektive, dass es Sinn macht, hochqualitative Alternativen zu haben. Und das schaffen wir natürlich mit solchen, der Session 7, die du erwähnt hast, diesen Multi-Vintage-Ding oder sowas wie den Icons. Und ja, man sagt ja auch in der Branche, so wie ich das verstehe, traditionellerweise, dass man die Marke in der Gastro bekannt macht. Klar, da hast du das.
Ist das so?
Genau, und da hast du halt diesen in der Regel positiv konnotierten Moment, wo die Menschen erstmalig oder immer wieder mit einem Produkt, einem Getränk in Berührung kommen. Mhm. Nee, und das glaube ich deswegen schon, dass das super wichtig ist. Und ja, ich höre es von manchen Restaurants, Gosch oder so auf Sylt hat uns jetzt neu gelistet und beide Glas und das verkauft sich raus, bis die sind die ganze Zeit am Nachbestellen. Ja, und,
aber Gosch ist auch clever. Ne? Also die machen ja wieder den Unterschied. Die haben natürlich auch gemerkt, dass sie sich mit euch auch profilieren können. Ne? Und das Kolonne Null hat ja das Zeug dazu, sich mit Kolonne Null sozusagen zu profilieren, ne, als Gastronom. Das ist ja clever von denen. Und dann seid ihr noch Premium, ne? Also ihr erfüllt ja wirklich alle Voraussetzungen für Gosch. Ja.
Gut zu hören. Aber genau, das heißt, da findet auch gerade ein Umdenken statt. Und wenn man dann, glaube ich, da die richtige Ansprache und Zugang zu denen findet, dann wird das ein immer wichtigerer Kanal.
Ja, das ist auf jeden Fall auch ein guter Weg. Also Gosch ist ein guter Weg, sage ich mal, weil es auch ein super Multiplikator ist. Ne? Also da hast natürlich dann auch, wenn du dir das Publikum bei dem anschaust, ja, hast du auch die entsprechenden Multiplikatoren, die das dann auch entsprechend weitertragen. Ja, das tut eurer Marke natürlich gut. Das ist natürlich, ja, gut für euch. kann man nicht anders sagen, ja. Ja, so langsam kommen wir zum Schluss, lieber Philipp. Lass uns nochmal so einen kleinen Blick in die Zukunft werfen und über die Kategorien sprechen oder über Formate, wie zum Beispiel jetzt Dosen, Limited Editions, Collections, hast du ja vorhin auch schon so ein bisschen drüber gesprochen. Siehst du das als Wachstumstreiber der nächsten 5 Jahre oder wie wollt ihr weiter wachsen?
Ich glaube, ja, direkter und indirekter. Also Limited Editions hatten wir gerade schon, diese Kooperationen und so. Das sind natürlich Sachen, die sich nicht... Genau, die sich nicht skalieren lassen, die aber natürlich uns bekannter machen und deswegen auch ein Wachstumstreiber sind. Ja. aber auch mit der Positionierung helfen. Collections sind, gibt es so Themen wie, dass wir vermehrt auch Kooperationen mit Künstlern und anderen Artists machen wollen. Das sind dann eher so Collectibles, so hochqualitativer Merch, sage ich mal. Ein ganz schlimmes Wort, aber da wollen wir auch so Sachen mitmachen. Das ist aber eher, glaube ich, alles, was ein bisschen auf Brand und Produkt einzahlt. Aber Thema Dose haben wir ja auch schon mal eine gehabt, kommt auch wieder. Ich glaube, dass wir generell nicht so sehr in Kategorien denken oder denken wollen, sondern eher in Momenten und was bringt Freude oder was ist irgendwie herausfordernd. Und deswegen, vielleicht gehen wir auch mal Richtung Functional oder vielleicht gibt es einen Wein mit Alkohol eines Tages. Also ja. Ich glaube, die Kolonne ist erwachsen.
Das ist wieder dieser dritte Ansatz, von dem du vorhin gesprochen hast. Ja, finde ich jetzt sehr spannend.
Genau.
Ja.
Und
ja. Nee, finde ich gut. Finde ich sehr, sehr spannend, weil klar, also ihr müsst natürlich schon oder solltet schon schauen, dass ihr dann vielleicht auch weiter wächst. Und ich sehe es ja total spannend, wenn du jetzt Fritz Kohler nimmst, ja, die ja eigentlich von Anfang an eigentlich das hohe Lied von Mehrweg gesungen haben, ja, und dann auf einmal auf die Dose umstellen, ja, hat ja auch einen Grund, ne? Also finde ich total spannend, was da gerade passiert. Und wir wissen natürlich, dass die Dose ein absolutes Wachstumssegment ist, ja. Es gibt ja praktisch seitens Fritz Kohler das Argument, dass aufgrund des geringen Pfandes von 8 Cent ja bei Mehrwegflaschen, ja, dass die nicht mehr zurückgebracht werden und dass die sozusagen die Umwelt verschmutzen würden, ne, oder dort einfach abgelegt werden. Und deswegen wäre man jetzt auf die Dose gegangen, weil die viel höher befandet ist, ja. Und also unsere Vermutung ist eher, es ist einfach ein absolutes Wachstumsmoment. Die Dose wächst halt, ja, also in fast allen Segmenten und dass das eigentlich das Argument ist. Ja.
Das habe ich ja noch nie gehört. Also ich kenne natürlich die Diskussion, ob die Dose umweltfreundlicher ist als das als die Einwegflasche so im Weinbereich jetzt, ne?
Ja, also das ist natürlich eine schwierige Geschichte zu sagen, ob das umweltfreundlicher ist, ne? Weil du musst natürlich erstmal, ne, Aluminium musst du erstmal vorbereiten, es muss bei hoher Hitze muss das ja auch hergestellt werden und was nicht alles. Also da wäre ich sehr vorsichtig, das würde ich jetzt nicht sagen, ja. Aber die Dose wird jetzt zurückgegeben, die ist ja auch befandet, ne, mit 25 Cent. Das ist ja der
Punkt. Die kann halt wieder relativ gut, glaube ich, recycelt werden. Und natürlich ist so eine Glasflasche, die einfach danach weggeschmissen wird, ich glaube, das ist schon ein bisschen doof natürlich, weil es natürlich unglaublich viel Energie braucht, so ein Glas herzustellen.
Schon, aber du kannst sie mehrfach nutzen, ne? Das ist eine Mehrwegflasche. Wir reden nicht
Wenn
von
du sie mehrfach Flasche. Nutzt, dann kein Thema, genau. Nee, ich meine jetzt beim Wein, wo du sie ja üblicherweise nicht mehrfach nutzt. Ja. Aber das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, was da vielleicht sich auch in der Weinwelt verändern wird, wenn, genau,
aber
die Dinge so kommen, wie sie
da
kommen müssen.
Spiele ich doch den Ball an dich zurück, lieber Philipp. Ja, ich meine, wäre dann Mehrweg für euch ein Thema? Ja, weil es gibt ja mittlerweile Systeme.
Klar. Also es ist ja ein total, also es ist ein System, was komplett Sinn macht für mich und was ressourcenschonend ist und auch etabliert ist in Deutschland. Also jetzt zu sagen, man geht bei neuen Kategorien wie dem Wein auf Mehrweg, wenn jeder eh schon gewohnt ist, dass er in jedem Supermarkt sein Pfand zurückgeben kann, why not? Genau.
Beschäftigt ihr euch damit schon konkret? Weil es gibt ja zwei Systeme erst, ne? Einmal das von Verallia und dann gibt es ja dieses System aus Möglingen. Ne? Also.
Genau, wir tun das und sind auch immer wieder mal im Austausch. Es hat aber gerade nicht die oberste Prio, glaube ich, so genau. Aber wir beobachten das aufmerksam und es macht Sinn für uns und gucken, wann oder wie man da vielleicht mit einsteigen könnte, genau.
Naja, klar. Es muss halt auch funktionieren, ne? Das ist eben auch wieder das Thema.
Ja.
Ne? Ja. Also Dose könnte ich bei euch, tatsächlich könnte ich mir das vorstellen, wenn ihr vielleicht auch im Spritzbereich seid, das ist etwas, ja, könnte ich mir super gut vorstellen, ja. Also sehr convenient, ja, kann sich jüngere Zielgruppen erschließen, kann ich mir extrem gut vorstellen. Du auch?
Cool, dann machen wir das, ja, wenn du das sagst.
Ja, ich bin gespannt. Ja, ich bin gespannt. Ja, aber vielleicht macht ihr das sogar schon. Ja, das ist gut möglich, ich bin gespannt. Lieber Philipp, ich bin sehr gespannt, was da kommen wird. Du hast tolle Ansätze jetzt auch nochmal beschrieben. Also ich finde auch, was mich jetzt total so ein bisschen kribbelig macht, ist tatsächlich dieser Functional Drink Ansatz. Finde ich total spannend. Der kann ich mir bei euch extrem gut vorstellen, weil ihr seid ja alkoholfrei. Why not? Guter Ansatz.
Ja, eben.
Ja, genau. Finde ich cool. Und dann bin ich gespannt, wie ihr euch weiter positionieren werdet. Ja, danke dir für das Gespräch, danke für die Zeit und ja, dir alles Gute.
Ja, ganz lieben Dank an dich und bis bald.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.
Chefsache. Der Podcast der Getränkezeitung.
Dieser Podcast wurde produziert von Wortlieferant.de.